Burchard und Böttcher, wir müssen reden. Der Podcast.
Hat es mit dem Vorspann geklappt?
Ja, es hat geklappt, ganz gut.
Ich habe auch keine Flöte dabei. Hallo Sven.
Hallo Matthias. Schön, dich zu sehen. Wie immer, Dankeschön, dass du da bist und dass du Zeit hast für mich. Ich versuche jetzt, ich muss mal ganz kurz, auch wenn ich normalerweise so tue, als wäre niemand da außer dir. Also ich kann nicht ignorieren, dass wir gelegentlich Gäste und Zuschauer haben. Ich finde das total toll. Ich möchte einmal ganz kurz in diese Kamera zum ersten Mal in meinem Leben was sagen. Vielen Dank, dass ihr da seid. Ich habe die Kommentare alle gelesen. Wir kommen gleich zum herrlichen Vorschlag, dass wir eine Stiftung zur Rettung des Paradieses Schleswig-Holstein gründen sollten. Das können wir vielleicht dann noch 2 Minuten vertagen. Und die Frage, ob wir das alles vorher konzipieren, das habe ich mich auch gefragt, weil ich dann immer denke, ja, eigentlich ja, aber dann machen wir das nicht, was wir konzipieren. Das ist ja eine ganz verwegene Art von Irrsinn. Jetzt bin ich bei dir. Also, wenn wir irgendwas besprochen haben, ist das hier mit Makulatur und Matthias, was machen
wir? Ich will auch gerne noch was sagen zu unseren
Ja, du sollst.
Das haben wir sogar abgesprochen tatsächlich. Also erstmal freue ich mich über jede Mail. Ich schaffe es nicht sofort, sie zu beantworten, aber ich verspreche, das zu tun. Besonders bedanken möchte ich mich bei Dirk, der nämlich so hingerissen war von meinem Flötenspiel. Sven, ich habe übrigens das Gefühl, du konntest das gar nicht wirklich schätzen. Ich habe das nochmal nachher gesehen und ich habe an deinem Gesicht gesehen, es hat dir nicht wirklich gefallen. Und du hast dir noch nicht mal so gut... Doch, nee, komm, jetzt kannst du dich nicht rausreden, aber was der Dirk hat daraus einen Klingelton gemacht. Und ich glaube, ich darf es verraten, es wird eine grandiose Homepage geben für unsere Sendung, deren Namen wir nicht verraten werden, aber im Download-Bereich wird es diesen Klingelton als Premium-Inhalt geben für alle unsere Zuschauer, die damit natürlich vor ihren Freunden Eindruck schinden können und natürlich auch das Nummern belegen können, wie das Finanzamt, den Sparen oder sonst irgendwas, damit man richtig gewarnt ist. Also ich sag euch, da geht's so richtig ab auf unserer neuen Homepage, aber das ist natürlich noch Zukunftsmusik.
Ich würde dann auch, ich meine, ich darf ja da, ich finde den ganz toll, ich würde dann so einen Warnhinweis.
Das hilft jetzt nicht mehr, das ist zu spät.
Ich finde den so toll.
Ich bin tief gekränkt, ich werde nie wieder musizieren. Nie
doch, nein, gut, das wäre ja auch ganz schön. Nein, ich würde
okay, wenn du mich so bittest, okay, nächstes Mal hole ich meinen Jagdhorn mit. Ich spiele Jagdhorn.
Ich habe mir mal eine Geige gekauft, soll ich die mal rausholen? Die kann ich überhaupt nicht spielen. Das wäre sicherlich auch unheimlich reizvoll.
Finde ich auch.
Das mal hören möchte. Wahnsinnig laut.
Ja. Und
klingt, wenn ich sie anfasse, wahnsinnig schrecklich.
Wir sollten eine Rubrik daraus schön machen. Ja, nein, aber ich möchte noch was sagen. Ich habe auch Kommentare gelesen. Ich traue mich ja meistens nicht so richtig, aber es wurde auch moniert, dass wir Witze machen über Sachen, über die man eigentlich nicht lacht. Und das können wir vielleicht nochmal erklären, warum wir das tun. Wir machen das nicht, weil es uns nicht ernst wäre, sondern ich glaube, es gibt eine Gattung des Humors, den sogenannten Galgenhumor. Den stimmt man dann an, wenn man den Strick um den Hals hat. Das wäre vielleicht ein bisschen zu pessimistisch, aber ich glaube, dass Humor eine Erkenntnisquelle ist. Und Lachen ist so ähnlich wie Weinen. Es bringt wieder was in Bewegung und man kommt irgendwie wieder in den Fluss. Und ich glaube, dass Lachen und Humor eine Erkenntnisquelle sein können. Und bitte, wir verhöhnen niemand. Das ist, glaube ich, eher die Aufgabe der anderen, oder?
Ja, machen wir bestimmt nicht. Also ich, auch das, wie gesagt, wir sind ja total gut vorbereitet. Ich war auch auf diese Bemerkung vorbereitet, natürlich.
Natürlich.
Von daher würde ich doch, da uns keiner zuhört, gestehen, dass ich, wir sind ja nicht direkt in einer Sandkiste groß geworden, du und ich. Also wir kennen uns und schätzen uns, aber wir kennen uns auch andererseits gar nicht so gut. Und ich gestehe jetzt, dass ich nach den Telefonaten mit dir dachte, ich hole jetzt gleich meine Frau und meine Freunde rein, weil das ist wirklich einfach amüsant. So, und das ist auch der eingebaute Sinn, dass wir uns dafür hoffentlich nicht verstellen müssen. So, und das ist bei mir irgendwie nicht aufgesetzter Humor. Ich finde, nehme das auch alles. Es ist sehr ernst, aber das heißt ja nicht, dass wir es ernst nehmen müssen. Ich glaube,
absolut.
Das hat Tucholsky gesagt. So, trotzdem ist die Frage, und heute sind wir ja regelrecht ernst. Was machen wir?
Genau, also wir werden am Anfang natürlich die Schlagzeilen der Woche nochmal durchkauen. Ne? Ich habe extra die Beißerchen nochmal geschärft. Dann wollten wir, glaube ich, über das Reservat Schleswig-Holstein sprechen. Da habe ich ganz viele Fragen an dich und ich glaube, ich habe dich da nie hinreichend überhaupt zur Geltung kommen lassen. Ich dachte mal, das wäre ein Scherz, aber das ist ja ganz ernst damit. Dann wollte ich nochmal in unserer Rubrik Wege aus der Selbsthilfe ein paar Vorschläge machen, wie vermeide ich eigentlich irre zu werden an dieser Zeit. Ja, das ist meine Lebenshilfe-Rubrik. Ich habe auch so einen kleinen Verlag. Ich gebe da so, das ist so der Herzschmerz-Verlag, da gibt es Wege aus der Selbsthilfe. Viele kleine Bändchen mit kleinen Anleitungen zum unglücklichen Leben. Ich mache Verspannungskurse auch, Stressaufbau und so all solche Dinge. Da würden wir heute in Fortsetzung dieser Geschichte zum Thema Erzählen vielleicht heute über das Spielen sprechen, aber mal gucken, ob wir davon irgendwas schaffen. Wir sollten aber trotzdem anfangen. Ich habe gesehen, ich weiß nicht, ob dir das auch schon aufgefallen ist, so in den Straßen laufen ziemlich viele Menschen mit so Gesichtsbedeckungen rum. Und ich habe da mal gefragt und dann habe ich gehört, da soll es so ein Virus geben. Mir ist das entkommen.
Nein, komm, das hat sich ja schon rumgesprochen. Nein, ich muss das, also ganz im Ernst, und das ist das Einzige, worauf du auch vorbereitet bist. Ich habe mir die Kritik meiner guten Freundin Bea sehr ernst genommen, weil ich seit 4 Wochen vergesse, eins zu erwähnen, auch wenn das jetzt nicht Humor ist. Ich muss es trotzdem jetzt mal loswerden. Wenn ich zu diesem Virus noch was sagen darf, über den wir ja gar nicht mehr so viel sprechen wollen und dann doch tun, das ist etwas, was die ganze Zeit mir runterfällt, obwohl das auf meinen Zetteln steht. Ich habe manchmal Zettel, also ich schreibe die ganze Zeit Zettel, weil ich die ganze Woche an diesem Thema dran bin. Die Studien, und das sollte man zumindest mal vermerkt haben, die Studien von Pfizer und Moderna sind insofern beendet worden, als etwas geschehen ist, was man in der Medizin- und Studiengeschichte noch nie gemacht hat. Man hat die Placebo-Gruppen durchgeimpft. Das war schon vor 4 Wochen im New England Medical Journal. Und die gute Bea hat zu Recht jetzt nochmal darauf hingewiesen und gesagt, das solltest du zumindest mal mit Matthias auch mal auf den Tisch tun, weil der Sachverhalt ist so interessant. Normalerweise, einfach zur Erklärung, macht man es eben so, es gibt diese 20.000 mit Wirkstoff und die 20.000 mit Placebo, was auch immer das ist. In diesem Fall nicht Kochsalz, ist völlig unerheblich. Und natürlich lässt man bis zum Studienende die Placebo-Gruppe unberührt, weil man ja sonst gar nicht beurteilen kann, was der Wirkstoff macht, sowohl an Wirkung als auch an Schaden. Und es ist tatsächlich völlig untergegangen, nicht nur im Mainstream, sondern auch auf unserer Seite des Tisches, dass diese Studien, also dass aus ethischen Gründen die Placebo-Gruppe geimpft worden ist. Die Studie läuft zwar noch 2 Jahre oder 1,5 Jahre, daran ändert sich nichts, aber du hast keine Probanden mehr ohne Wirkstoff.
Darf ich mal den Anwalt des Teufels spielen, damit auch deutlich wird, worin die Ungeheuerlichkeit steht? Du sagst, aus ethischen Gründen wurde das abgebrochen. Das heißt, es wäre unverantwortlich, in Anbetracht dieser gewaltigen Katastrophe Menschen nicht mit dem wirklichen heilsbringenden, für immer immunisierenden, völlig, nebenwirkungsfreien Impfstoff zu versorgen. Und insofern hat man das abgebrochen und hat die alle geimpft, um sie zu schützen, weil man gesagt hätte, also jetzt ist Wissenschaft nachrangig, hier geht es um das nackte Überleben.
Genau. Das ist die Begründung. Aber nochmal, das gibt es eigentlich nicht. Man macht es nicht in Studien, aus genau den Gründen, die wir beide kennen. Dass man sagt,
die wollten wir aber jetzt mal vielleicht benennen. Ich als Wissenschaftler kenne das ja so, dass man diese Kontrollgruppe dafür braucht, um Aussagen treffen zu können, wie wirksam und wie gefährlich dieser Impfstoff ist. Das heißt, wenn möglicherweise jetzt in der Kontrollgruppe aufgrund der Impfung genau dieselbe Zahl an Nebenwirkungen eintritt, wie in der Gruppe, die geimpft ist, kann man dann hinterher sagen, ach, seht mal, das ist genau dasselbe. Oder sagt man überhaupt, die Studie ist wertlos, wir werden nie wieder aussagen können, ob dieser Impfstoff überhaupt wirkt oder Nebenwirkungen hat? Ist das die Folge?
Naja, interessanter ist, wenn man sich die Rohdaten anguckt, wir machen das ganz kurz, die haben wir ja alle gesehen, dass schon in den 20.000er-Gruppen, sowohl bei Pfizer als auch Moderna, die Nebenwirkungen in beiden Gruppen relativ gleich waren. Das spricht auch dafür, dass das Placebo sicher kein Kochsalz war, sondern ein anderes, also dass die Adjuvantien und das, was man als Transportmittel auch da benutzt hat. Also das ist irgendwie dann auch schon relativ unklar gewesen, dass so tonnenweise Zeug, dass ich dann am Ende auch keine Lust mehr hatte zu lesen, weil wir ja wussten, was passiert, dass sie jetzt gemacht haben. Also dass man sagt, wir können jetzt gar keine Vergleiche mehr anstellen. Und wir könnten auch nicht sehen, wir könnten nicht sehen, der Impfstoff ist irgendwie weder nützlich und eher vielleicht gefährlich, weil wir einfach keine Vergleichsgruppe mehr haben. Die ist weg. Das muss man nur jetzt auch in die Wirklichkeit übertragen und sagen, das ist ja auch das, was wir die ganze Zeit jetzt betreiben. Wir wollen ja jetzt alle Menschen impfen, soweit kommt das noch.
1G.
Aber dann haben wir ja diesen Effekt nicht nur in der Studie, sondern dann übertragen wir ihn jetzt möglichst auch noch auf die ganze Gesellschaft. Das ist ja, erklärt ja auch, warum die so viel Gas geben. Also ich möchte gar keine Vergleichsgruppe haben, die nicht geimpft ist.
Das heißt, wir verabschieden uns vom Paradigma der Wissenschaftlichkeit im Bereich der Medizin und treffen politische Entscheidungen.
Ja, die ganze Zeit.
Ja.
Aber gut, wir wollten das ja nur nicht.
Das ist sehr beängstigend. Ja, und das ist natürlich wahrscheinlich auch das Modell für weitere politische Entscheidungen, die die Wissenschaftlichkeit ja nur noch alibimäßig in Anspruch nehmen. Das macht mir Sorgen. Ja.
Ja, na gut, es war meine Hoffnung, weißt du, also deswegen habe ich gedacht, gut, dann lass die Studie zu Ende laufen, dann gucken wir uns die Ergebnisse an und dann entscheiden du und ich und die anderen, ist dieser Impfstoff zumindest sicher, aber was nützt oder nicht, weil wir haben dann vernünftige Zahlen, die wird es nicht geben. So, jetzt machen wir mal irgendwas Fröhlicheres.
Fußball.
Ja, Fußball, ja.
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Ich habe das.
Ich als Borusse. Das, sagen wir, auch mit einer gewissen Lust des Masochismus auch verfolgt, weil mein ehemaliger Lieblingsverein, Borussia Dortmund, hat sich ja erdreistet, ungeimpfte Menschen aus dem Stadion zu verbannen, gewissermaßen. Er hat einfach hohe Auflagen gelegt, zusammen mit dem 1. FC Köln. Und da dachte ich mir, ja, vielleicht lebt ihr ja ohne meine Begeisterung besser oder schlechter und dann dürft ihr auch mal gegen die Bayern verlieren.
Das ist ja fast ein bisschen nachtragend, aber ich fand es eigentlich auch schön. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Die Dortmunder geben ja ihre Trikots zurück.
Das finde ich eine Maßnahme,
völlig in die richtige Richtung geht und man schon deswegen den BVB mögen muss.
die Fans.
Ja, nee, wirklich. Und das ist natürlich der richtige Weg und das ist das, was mir so insgesamt in Deutschland komplett fehlt. In anderen Ländern ist es ja so, wenn du nach Frankreich guckst und sagst, Ich weiß ja nicht, wie es überall so ist, aber die Supermärkte sind schön leer und die Leute gehen nicht mehr essen, und zwar die Geimpften wie die Ungeimpften. Das ist ja eine kollektive Antwort, dass man sagt, ob ich geimpft bin oder nicht. Und auch als Geimpfter, jetzt kann ja nicht sein, dass die Ungeimpften jetzt nicht mehr mitmachen dürfen. Und ich glaube, es ist auch in Moskau so gewesen, wenn ich Herrn Reitschuster richtig lese. Auch da hat man es versucht, irgendwie die Ungeimpften nicht mehr reinzulassen und die Supermärkte waren leer. So dass man es dann halt wieder gekippt hat. Das ist eigentlich das, was jeder tun kann, der so eine diskriminierungsfreie Gesellschaft wenigstens das möchte, der muss ja jetzt zumindest sagen, nö, wenn ihr die Ungeimpften aussperrt, dann kommen wir auch nicht mehr. Bin ich gespannt, also was passiert, wenn wir auf 1G gehen. Das ist ja jetzt salonfähig, nach dem österreichischen Vorstoß und dann, ja. Deswegen gleich nochmal beim Friseur, weil ich dachte, das wäre nochmal...
Entschuldigung, habe ich jetzt auf den ersten Blick.
Den Prozess gewinnst du. Ja, ja, ist okay. Lass uns über was anderes reden.
Ist ja gut. Nein, ich finde das einen wichtigen Punkt, weil es ist ja nicht nur so, dass die eine Macht über uns haben, sondern wir haben ja auch eine Macht. Ich mag das immer nicht, diese Konsumentenmacht stark zu machen. Also wenn man uns sagt, ja, wenn ihr nicht wollt, dass es Kinderarbeit gibt, dann kauft doch die Sachen aus den reichen Ländern. Dann verlagert man eigentlich eine politische Entscheidungsfrage in die Marktfrage hinein. Und das führt dann wiederum dazu, dass einige Menschen sich das leisten können, ihrer Marktmacht zum Ausdruck zu verleihen und dann den teuren Trigema-Pulli zu kaufen. Der wird ja übrigens von diesem Affen genäht. Ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Trigema-Werbung. Das ist Tierarbeit, deshalb ist das im Grunde auch abzulehnen. Aber es wird immerhin in Deutschland passiert, ne? Können sich nicht alle Leute, es finden auch nicht alle Leute Trigema schick, und eigentlich sollte man Gesetze haben gegen Kinderarbeit, für faire Löhne, für ökologischen Anbau und so weiter. Und wir sehen jetzt hier ähnlich, es gibt, die Gesetze lassen uns im Stich, der Rechtsstaat, der hat uns verraten, der ist kollabiert, mehr oder weniger. Und insofern ist es schon ganz gut, wenn wir auf einem anderen Wege uns artikulieren, also so mit ein bisschen mit Appell und guten Argumenten, glaube ich, werden wir die Sache nicht gewinnen. Sondern wir müssen jetzt tatsächlich sagen, gut, dann findet das halt ohne uns statt. Dann gehen wir halt nicht mehr ins Theater, dann gehen wir nicht mehr ins Kino, dann gehen wir nicht mehr ins Restaurant, und dann werden die schon sehen, was sie davon haben. Denn es sind ja ein paar Menschen noch ungeimpft in Deutschland, oder?
Ja, aber das ist genau die Entscheidung, das meine ich. Also ich verstehe Menschen, die mir sagen, es ist ja überall so gesetzt, dass man sagt, die Schmerzen sind gerade so hoch, dass man das nicht machen kann. Also die Friseurin, gute Friseurin übrigens, Nadja, sagt ja auch, wenn du
hier... Sie schafft so einen natürlichen Look irgendwie, dass man so gar nicht merkt, dass man frisch beim Friseur war.
Ja, genau. Aber dann auch, dass man sagt, die Bestechungsgelder sind gerade so hoch, dass sie funktionieren, und die Strafen sind auch gerade so hoch, dass sie funktionieren. Also wenn Nadja mich da ohne Maske sitzen lässt, selbst wenn ich einen Attest oder sonst was, ist ja egal, dann kostet das 500 Euro. Ja, und der impfende Arzt im Impfzentrum kriegt halt irgendwie doppeltes Gehalt. Diese Schrauben sind alle richtig gesetzt, finde ich.
Ja.
Und deswegen kann ich dem Einzelnen auch keinen Vorwurf machen, dass man jetzt sagt, ich lege jetzt meine Arbeit nieder. Das tun ja auch genug. Oder lass mich aussortieren, weil ich ungeimpft bin. Das kann sich einfach nicht jeder leisten. So. Aber dieses Abstimmen mit den Füßen, also dass man sagt, nee, aber dann gehe ich halt nicht ins Kino. Ich verzichte auf bestimmte Dinge. um zu signalisieren, nein, ich möchte nicht, dass diese Diskriminierung stattfindet. Das kannst du ja machen.
Das kann ich sogar als Geimpfter machen, ne?
Also ja, das, ja, gerade als Geimpfter. Ja, ja. Also, dass die Ungeimpften, wir werden ja sowieso, wir können die ja gar nicht boykottieren, wir dürfen ja gar nicht mehr rein.
Stimmt.
Das ist eine
Aufforderung. Schule schwänzen geht nicht, wenn du Schulverweis hast, ne?
Ja. Richtig. Wirkt ja nicht so überzeugend. Genau. Demonstrieren und streiken, wenn man eh schon ausgesperrt ist. Ja. Bisschen spät jetzt, Kinder.
Das wäre eine tolle Geste, ne?
Wenn das ja, so aber das ist das, was die Franzosen ja machen und was die Moskowiter auch gemacht haben, dass man sagt, ja, dann gehe ich da eben auch nicht hin. Wenn du mein, aber dazu gehört ein Bewusstsein, das sehe ich in Deutschland nicht. Ich kann es nicht beurteilen, ich kenne nicht alle Deutschen. Bei vielen fehlt mir das. Also wenn ich dann über die, so das sehe, was aus dem Ausland kommt, an Clips und an Zeitungen und so weiter, das Gefühl, die liest hier keiner. Da ist die Verfasstheit und die Verfassung ein bisschen anders als hier.
Sind wir Lama als Menschen in Deutschland mit unseren demokratischen Überzeugungen oder hat Merkel das geschickter gemacht? Ich weiß nicht, ob du es mir im Vorgespräch gesagt hast oder jemand anders, dass Macron grobe Fehler gemacht hätte, indem er die Eskalation zu massiv gemacht hätte, während Merkel das wunderbar macht, die Temperatur immer nur langsam zu erhöhen, sodass sozusagen der Sprung nicht so spürbar ist und eigentlich ist man immer schon zu spät mit seinem Widerstand, weil man schon viel zu viel verloren hat und die nächste Stufe gar nicht so böse ist. Ich finde das sehr weich, wie sie die Eskalation vollzieht und trotzdem so einen manifesten Raum schafft. Also sind wir sozusagen mitten in Widerstand? Oder
ja, das waren wir ja schon immer. Also die, na gut, da hat ja, glaube ich, wenn wir jetzt nicht zu weit, aber die Franzosen und auch die Russen haben ja zumindest ein bisschen Revolutionserfahrung. Also auch, das haben wir nie so richtig hinbekommen, glaube ich. Das ist, wir sind stark in der Verwaltung. Also unser erst 1860 zusammengebautes bundesrepublikanisches Land. Ja, also da wären wir jetzt in einem längeren Gespräch über, was ist das eigentlich Deutschland? Aber diese die Republiken, die dann zusammengewachsen sind, die können natürlich hervorragend verwalten. Das ist so ein Kontinuum durch die getrennte und gemeinsame deutsche Geschichte von Preußen an. Aber Widerstand und Revolution haben wir eigentlich nie gekonnt. Also wollen wir jetzt nicht zu weit gehen. Aber das ist jedenfalls, Merkel macht das sehr geschickt. Sie macht das seit 16 Jahren sehr geschickt. Und was ich jetzt aber bedenklich finde, zumindest aus der Marketing-Sicht, ist, dass Merkel ja jetzt auch die Psychiatrisierung und die Verschwörungstheoretiker freigegeben hat für die Psychiatrie sozusagen. Das sind ja Menschen, die sich aus der Debatte verabschiedet haben, die den Boden der Fakten verlassen haben. Und das kommt mir nur leider bekannt vor. Also, dass man sagt, Andersdenkende werden dann betrachtet als Geistesgestörte und können in eine Klinik.
Da hast du da eine aktuelle Quelle für? Also ich kenne vieles Schreckliches von Merkel, den Satz noch nicht. Das hat sie diese Woche
doch abgesondert. Mitte der Woche hat sie das abgesondert und das muss man dann im Zusammenhang sehen, weil ich sehr, auch wie gesagt, deswegen Marketing, wenn Steve Bannon irgendwie in den USA so die Wandschmiererei raushaut, die in Deutschland erscheint, ne? Also Ungeimpfte ins Gas und dann drunter schreibt, für die ganze Welt, ich habe es euch ja gesagt, dass die sind böse, die waren immer böse und sie werden immer böse bleiben, dann muss man halt sich ein bisschen vorsehen, weil wir leben, du und ich, jetzt im Inland gefährlich. Aber auch wenn du ins Ausland gehst, nach Baltimore oder in Mailand, musst du ja erstmal erklären, nee, ich bin nicht einer von den Deutschen, die sowas wieder an die Wände schreiben. Haben wir schon mal darüber gesprochen, da wünschten wir beide uns, die Führung dieses Landes würde deeskalieren, aber sie eskaliert.
Und das wird das natürlich auch
irgendwann.
Ja, das wird noch fröhlich, wenn wir über die Taliban sprechen, weil das passt gerade ganz gut. Das wollten wir nämlich noch, weil da ist ja offensichtlich, ich habe da überhaupt keine Ahnung von. Ich habe plötzlich gemerkt, dass mal ein Tag ohne Corona-Schlagzeilen in der Bild es lief. Und wir sahen da schreckliche Bilder von Flugzeugen und souveränes Krisenmanagement seitens der Bundesregierung, glaube ich, im Hinblick auf die Evakuierung der deutschen Staatsangehörigen. Es wird auch weiterhin, glaube ich, eine Migrationswelle damit legitimiert. Aber ich weiß, dass du noch was auf dem Herzen hast zum Thema Taliban und das würde mich total interessieren, weil ich mich mit dem Konflikt tatsächlich überhaupt nicht beschäftigt habe. Und da würde man sagen, da ist doch sowas wie revolutionäres Potenzial. Da schafft man es, eine Besatzungsmacht beiseite zu räumen. Da hat man 20 Jahre Brunnen gebaut und Mädchen lesen beigebracht. Ich erinnere mich noch an den Beginn des Einsatzes. Ich glaube, es hing zusammen mit diesem 11. September. Dann sollten wir eine eigene Sendung zu machen, aber wie auch immer. Und man hat dann versucht, die Demokratie mit Flächenbombardements, glaube ich, in muslimische Länder zu bringen, wenn ich mich richtig erinnere. Und hat dann versucht, die Bundeswehr, die ja eigentlich vor allem einen Verteidigungsauftrag hat, im Hinblick auf Ertüchtigungseinsätze und Bewässerung zu nutzen. Das war so mein Wissen. Und dann habe ich aber auch, ich glaube, vor 20 Jahren mich aufgehört, dafür zu interessieren. Was ist inzwischen passiert und was war da wirklich los?
Nein, das wäre in der Tat zu viel wahrscheinlich. Das wollen wir jetzt auch gar nicht machen. Auch das ist ja wieder deprimierend. Aber die Talibaninnen, also dass sie sich jetzt befreien, Entschuldigung, das ging jetzt nicht anders, dass sie sich jetzt befreit haben. Also das, ich wundere mich über die Verwunderung des Mainstream, dass das jetzt passiert. Also wenn man sagt, ich besetze ein Land, dann entsetze ich irgendwann.
Befreien.
Ja, gut, okay, biete mal was an als Befreier,
ja,
dass die Bevölkerung total überzeugt, wie Hochzeitsgesellschaften sprengen. Dann gehe ich wieder
mit chirurgisch präziser
genau.
Drohnen-Militärtechnik.
Tortenhebertechnik, ja. Dann gehe ich irgendwann wieder raus aus dem Land und wundere mich, dass die eigentlichen, die vorher an der Macht waren, zurückkommen und sagen, ja gut, dankeschön. Das ist, also mich wundert, dass das jemand wundert. Und ich wollte nur auch, dass der Rahmen nicht so richtig hergestellt wird. Das kann man ganz kurz machen. Die Taliban waren ja schon mal an der Macht. Die Taliban waren um 2000 herum in Washington in harten Verhandlungen mit den Amerikanern über die Pipeline, ob die jetzt weitergebaut werden darf über afghanischen Boden und ob man bitte die Opiumproduktion wieder ordentlich hochfahren kann, weil das wollten die Taliban eben nicht. Da hat man sich nicht geeinigt. Die Opiumproduktion war im Keller und die Pipeline stand damit still. So. Und die Taliban haben wohl damals gedacht, ja, das kann man ja mal machen mit den Amerikanern, weil sie sind ja ein souveränes Land. Und man muss sagen,
verrückt diese Taliban, oder?
Ja, total irre, dass die sich einbilden.
Das sind crazy Typen. Waren ja, und dann so souverän sein und so.
Zum Glück für unsere Handelswege, wir erinnern uns, dass Horst Köhler über diesen Satz gestolpert ist, kam es ja dann zu einem Anschlag eines Saudis, der sich in Afghanistan versteckt hat. Und deswegen sind die Taliban weggesprengt worden. Also man muss da schon den Zusammenhang auch sehen. Wir haben den 20. Jahrestag der nicht nur der Afghanistan-Befreiung, sondern auch den 20. Jahrestag von 9/11. Und wenn man dann sagt, jetzt gehen sie wieder weg, dann darf man sich nicht wundern, dass die Taliban zurückkommen. Was ich schön finde, ist, dass die Taliban bei Twitter bisher nicht gesperrt werden, solange sie sich an die Regeln halten, Begründung von Twitter, wohl aber impfkritische Mütter in den USA gesperrt werden. Und dazu die schöne Bemerkung der Taliban an uns: Hört auf, uns hier irgendwie zu dissen, ja, als irgendwie, dass wir irgendwelche Fehlinformationen, ihr habt nur Fehlinformationen, ihr lebt unter dem Regime von Facebook. Schönen Gruß aus Kabul.
So, ja, selten waren die westlichen Werte so sexy, oder?
Ja, es ist ein Traum. Gut, wir wollen jetzt trotzdem das nicht verniedlichen, wir wollen auch nicht den Eindruck
machen. Nein,
jetzt für die Taliban oder wie der grüne Abgeordnete, dessen Namen ich nicht mal kennen möchte, der sich gefreut hat, dass sie da gewonnen haben, das ist ja nun auch albern. Aber die Selbstgerechtigkeit von uns, auch da in diese Richtung, dass man sagt, nee, also Kinder, ihr habt da irgendwie echt verkackt, sorry, 20 Jahre, ihr habt nichts Gutes da angestellt, jetzt sind die Taliban wieder da.
Und wir haben ja doch einige Menschen dahin geschickt, die ihr Leben verloren haben, ne, denen man vielleicht erzählt hat, dass das eine gute Sache sei. Ja, oje, das war auch nicht besonders lustig mit den Taliban, ne?
Nee, aber die Opiumproduktion ist wieder ganz weit oben. Mal gucken, wie sie sich da einigen. Also dann müssen wir nicht vergessen, dass der gewisse Dienstleister, heißen die, glaube ich, in Neusprech, auch in den USA, davon leben, dass das funktioniert, der Drogenhandel.
So, jetzt und davon will ich überhaupt nichts wissen.
Nein, genau. Wir wollen ja nicht, das wollen wir nicht reden. Drogen wollen wir nicht drüber reden.
Wir wollten Drogen, wollen wir noch über Schleswig-Holstein reden.
Oder? Ja, was machen wir? Wir waren immer noch bei diesem Drogen ist ein gutes Stichwort zu. Was machen wir? Weil das ist, schönen Gruß von meiner sehr geschätzten und geliebten Frau Katja. Was macht man? Frag mal Matthias, was man jetzt macht oder wir jetzt machen, um im nächsten halben Jahr bis zum Frühjahr nicht verrückt zu werden. Mhm. Und das finde ich eine durchaus berechtigte Frage. Was machst du? Schleswig-Holstein können wir gerne gleich noch machen.
Vielleicht. Dann machen wir erstmal Wege aus der Selbsthilfe.
Ja.
Ich halte mal meinen Zettel hoch, den ich beim letzten Mal schon hatte. Hoffentlich guckt keiner drauf. Ich habe hier nur einen einzigen Punkt geschafft, nämlich das Erzählen. Also nochmal, der Ansatzpunkt ist ja der, wie werde ich nicht irre? Totalitarismus ist ja eigentlich die Durchdringung aller Lebensbereiche mit einer einzigen Ideologie und der Beraubung jeglicher Freiheitsspielräume, die bestehen könnten für den Einzelnen, aus denen er Kraft ziehen könnte, oder auch das Betreten von Feldern, die unberührt sind. Und was ich als erstes vorgeschlagen habe, war die Geschichte. Das betrifft die Lebensgeschichte und auch das Erzählen von Geschichte, die Selbstermächtigung, die da passiert. Was ich heute vorschlagen möchte, ist das Spielen.
Spiel was?
Spiel Mario Kart? Mindestens. Theater spielen. Ja, warum nicht? Also Brettspiele, Rollenspiele, Musik, Kultur, was zustande bringen. Ich finde das eine total starke Möglichkeit, sich irgendwie noch vor dem Irrsinn zu retten, wenn ich den Bereich der Realität verlasse und einen Bereich der Fantasie betrete. Das Spiel hat keinen besonders guten Ruf. Das gilt als etwas für Kinder. Erwachsene Menschen spielen nicht mehr. Und es gilt als Flucht aus der Realität, weil ich sozusagen mich in eine Scheinwelt begebe und den sozusagen dann mich verzettle und mich dem entziehe. Ich finde, es ist genau anders. Ich möchte für das Spiel plädieren, weil es eben eine Sphäre öffnet, die den Bereich der Wirklichkeit verlässt, aber auf diesen Wirklichkeitsbereich Bezug nimmt. Weil ich zeige zum einen, dass wie es existiert, ist eine schreckliche Variante, aber es ist nicht die notwendigerweise einzige Variante. Also mittels Fantasie entsteht das Gefühl, es könnte auch anders sein. Das heißt, du spielst.
Aber ist das nicht Eskapismus? Also nicht, dass ich was dagegen hätte, aber.
Nein, da würde ich gleich noch drauf kommen, warum das. Also erstmal wäre ich für Eskapismus, finde ich total klasse. Also mal für einen Moment rausgehen und abschalten, finde ich total wichtig. Würde ich überhaupt, dass ich diesen Eskapismusvorwurf, den finde ich ätzend, weil der meistens von Leuten im saturierten Bereich erhoben wird und den Leuten das bisschen Freude im Entfliehen ihres tristen Alltags noch madig macht. Also Eskapismus finde ich super. Finde ich total klasse, aber ich würde sagen, es ist mehr als Eskapismus. Also erstmal, ich hoffe, du gehst mit. Ich glaube, im Spiel schließt sich mir eine andere Realität als die gegebene und ich kriege ein Gespür dafür, dass das, was ich mir vorstelle, auch Ursprung einer neuen Wirklichkeit sein könnte. Das heißt, ne, ich merke, dass politische Verhältnisse nicht in Stein gemeißelt sind, sondern dass ich mit den Mitteln meiner eigenen Fantasie auch der Geburtsort für neue Verhältnisse sein kann. Das wäre das Erste. Also überhaupt wieder das Beleben von Fantasie finde ich schon total klasse. Im Rahmen des Spiels. Ich möchte auch.
Da bin ich komplett bei dir, aber das erreiche ich doch nicht mit Super Mario Kart, oder?
Ich möchte da nicht qualifizieren zwischen Spielen. Es gibt sicherlich Spiele, wo du mehr Fantasie aufwenden musst, aber auch da spielt das eine Rolle. Du kannst Karten spielen, du kannst Schach spielen, du kannst Gesellschaft. Ich spiele viel mit meinen Kindern, ja? Viele Gesellschaftsspiele. Rollenspiele, so etwas, da gibt es viele Möglichkeiten, wo du mehr oder weniger Fantasie brauchst. Lass uns die Digitalprodukte in dem Zusammenhang nicht diskutieren. Ich möchte nur einen anderen Punkt benennen, weshalb ich Spiel gut finde, weil du sowas wie eine Regelhaftigkeit auch hast. Ne? Du hast zumindest ein Minimum an Regeln, also irgendeine Vereinbarung. Wir spielen jetzt mal eine Rolle. Und dadurch merkst du eben auch, dass du Regelurheber bist. Ne? Du bist selber nicht nur Schöpfer einer alternativen Welt, sondern du bist Urheber der Regeln und du merkst, dass Regeln dich nicht nur lähmen, sondern dass Regeln dich auch tragen können. Dass du eigentlich aus der Bindung an der Regel nicht nur Repression erfährst wie im Alltag, da ist die Regel eigentlich das Feindliche, das, was dich unterdrückt. Und im Spiel hast du das Gefühl, dass die Regel dasjenige ist, was dich trägt und dir eine Struktur gibt. Auch das finde ich gut. Also du merkst halt, die Corona-Maßnahmen, die ändern sich von Woche zu Woche. Die Skat-Regeln, die bleiben gleich, ja, und ermöglichen ein freudiges Zusammensein. Dann finde ich das Element der Gemeinschaft total toll, dass du nicht nur
deine eigenen... Darf ich ganz kurz dazu was einen Vorschlag machen? Ich würde dann auch, also ich will nicht den Gedanken unterbrechen, aber zumindest, ich würde dann, das kann ich ja mal machen mit meiner immerhin schon volljährigen Tochter, da würde ich dann einfach sagen, wir spielen jetzt Schach. Du kennst den Wert der Figuren und ich bin Angela Merkel, weil dann wären ja meine Figuren alle eine Dame. Habe ich jetzt einfach mal so festgelegt.
Also möchtest du eine Gender-Diskussion führen?
Nein, ich möchte nur einfach sagen, das ist ja ein guter Gedanke, dass man sagt, es gibt beim Schach, nein, es sind jetzt nicht alles Damen.
Genau.
Und meine sind normal, sondern wir halten uns an die Regeln. Und da könnte man auch das ja noch am Rande. Also wenn ich da nur Damen habe, ist ja relativ einfach zu gewinnen, Frau Merkel.
Genau.
Das ist aber nicht erlaubt. So, und jetzt entschuldige ich dich in der Woche.
Nee, ist aber ein schöner Punkt. Das ist tatsächlich der Punkt, dass die Regeln Verlässlichkeit schaffen, ja, und eben, aber auch eben in gemeinsamen Aushandlungen veränderbar sind. Also wir haben jetzt hier so ein großartiges Kartenspiel aus dem Harry Potter Kosmos, das ich mit meinen Jungs spiele, und das war einfach zu schwer. Das baut so auf in verschiedenen Stufen. Und dann haben wir gesagt, wir ändern die Regeln und bauen da selber nochmal einen Steigerungsfaktor ein, der es für uns leichter zu bewältigen macht. Und da haben wir gemerkt, also die Regeln sind beweglich und gestaltbar. Sie sind nicht uns aufoktroyiert wie im politischen Raum, wo es auch anders sein sollte. Ja, also die Demokratie ist ja gerade die Beteiligung der Regelbildung von allen, aber das erleben wir ja momentan nicht so. Aber im Spiel, kann ich sagen, erlebe ich mich als regelgetragen und als regelmächtigen Menschen. Und insofern habe ich einen Raum, der unberührt ist von den totalitären Tendenzen der Gegenwart, der mich davor schützt, irre zu werden.
Ja, aber ich finde, das muss noch ein blöder, blödsinniger Gedanke, ich weiß, geht
ja, bitte, bitte.
Keks. Nein, ich gehe dir total auf den Keks.
Ich liebe dich dafür.
Die Vereinfachung der Regeln finde ich ja auch gut, dass genau diese Freiheit habe ich, wenn wir das absprechen, aber im Moment sind mir die Regeln für die vielen ja fast zu einfach. Und ich sage jetzt einfach, ich habe jetzt ein Kartenspiel mit 52 mal Piks 7 und wer sie zieht, hat gewonnen. Das ist ein ziemlich ödes Spiel. Mit Update-Möglichkeit. Gut, schon wieder richtig unterbrochen. Ich bin einfach.
Aber es gibt jetzt ein neues Kartenset zum Download, wo du das komplette Blatt hast. Du bringst mich aber auf einen schönen Gedanken mit dem Kartenspiel. Einer meiner Lieblingsautoren, Fernando Pessoa, ich weiß nicht, ob du den kennst, oder wahrscheinlich liebst du ihn genauso wie ich, hat die Situation des Menschen in der Entfremdung und in der Einsamkeit beschrieben wie eine Karte, die aus einem alten Kartenspiel stammt, ohne dass irgendeine andere Karte noch da wäre. Also man ist sozusagen rausgefallen. Es gibt keine verwandten Karten, es gibt kein Regelwerk, in das man sich einpassen könnte. Und diese Isolation, das ist die politische Lage, in der sich viele von uns befinden. Ja, also das, was wir als selbstverständlich kannten, die Beziehungen, in denen unser Pik 7 seinen Sinn ergibt, nämlich ohne Buben und ohne Karten, die ich nachziehen kann, die keine Pik 7 sind, gibt die Pik 7 ja auch keinen Sinn, weil wir das Ensemble der anderen brauchen. Und ich glaube, dass es auch Erfahrungen von Kontext und Eingebundenheit sind, die in diesem Spielkosmos für uns möglich werden, die uns mit einer gewissen Form des Glücks sogar, ich würde es wirklich als Glück bezeichnen, versorgen können, die uns auch ermöglichen, durchzuhalten in diesen schlimmen Zeiten. Ich halte das für wichtig. Hm. Und den Punkt, den ich noch bringen wollte, vor deiner subtilen Einlassung im Hinblick auf die Pik 7.
Subtil. Ich und subtil.
Vorsicht. Ist der Gemeinschaft. Ich glaube auch, das ist eine Form eben von unmittelbarem Handlungsdruck entlasteten Gemeinschaftsgefühl ist. Also wir stellen nicht etwas zusammen her, wir kämpfen nicht gegen etwas, wir sitzen nicht gemeinsam in einer Falle, sondern wir erleben eine Befreiung der Gemeinschaft zu einem Höhenflug der Seelen möglicherweise, wenn es wirklich ein schönes, entspanntes Spiel ist. Vielleicht noch einen weiteren Punkt zum Spiel, um den Eskapismusvorwurf auch zurückzuwerfen. Du weißt, wie unsere Sendung möglicherweise hätte heißen können, nämlich Katharsis. Das ist ja in der aristotelischen Poetik der Punkt, dass wir durch das spielhafte Durchleiden von Schmerz eigentlich davon gereinigt werden, diese Gefühle in unserer Seele zu spüren. Das heißt, wenn es mir so richtig elend geht und dann gehe ich auf die Bühne und sehe dort Liebe, Schmerz, Tod und so weiter, dann durchleide ich das aber eben nicht als faktisches, sondern nur als im Schein vollziehendes Ereignis. Und leide mit, gehe dann aber nach Hause mit dem guten Gefühl, dass es mich ja nicht betrifft. Und das ist wie so ein Peeling für die Seelen. Also das heißt, die ganzen schwarzen Partikel werden rausgeschrubbert, wenn ich auch solche dramatischen Situationen im Spiel durchlebe und zugleich weiß, das ist alles nur Schein. Ja, ich finde, das sollte man nicht unterschätzen. Und dann haue ich jetzt nochmal mit der großen Zitatekeule um mich, Herr Friedrich Schiller. Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Und das scheint mir in dem Zusammenhang auch wichtig zu sein. Er hat das ja in dem politischen Kontext geschrieben, Französische Revolution, gezeigt, die Menschen sind für die Freiheit gar nicht bereit. Und sie müssen sich erst daran gewöhnen, und zwar über Kunst und über das Spiel. Auch ein interessanter Gedanke. Also ich denn weiß nicht, ob ich dich überzeugen kann, aber was spielt ihr denn eigentlich? Erzähl mal.
Du kannst mich überzeugen, da würde ich doch gerne noch mal ganz kurz einhaken, wenn ich schon so viel klüger war durch den Vortrag, aber das ist ja gerade genommen, also und deswegen ist deine Gegenseite kennt den Wert des Spiels ja auch.
Ja, klar.
Was du gerade beschrieben hast, also das ist ja nicht nur das Schauspiel selbst, also dass der Schauspieler jetzt irgendwie dann den kathartischen Moment, oh Gott, ich bin ja zum Glück gar nicht gestorben, ich habe das ja nur gespielt, das hat ja auch was mit dem Publikum zu tun.
Ja, klar. Gerade.
Und das Gleiche ist dann eben auch beim Krieg in kurzen Hosen, beim Fußball ist es ja auch nur so, dass man, das ist ja auch eine kriegerische Auseinandersetzung, eigentlich zum Glück stirbt dabei keiner. Aber Auch das hat ja was dann wieder mit Publikum zu tun, also die Gemeinschaftserfahrung. Deswegen ist es so wichtig, dass man uns von Anfang an klar war, wir müssen den Leuten diese Gemeinschaftserfahrung wegnehmen, des Spiels und der Kultur und des Theaters und des Zusammen etwas stellvertretend zu erleben. Also dass man sagt, da, das gibt's jetzt nicht mehr hier, Fußball. Jetzt gibt's ja inzwischen wieder ein paar Zuschauer, aber nur Geimpfte. Aber das Ganze.
Ohne Masken, während meine Tochter in der Schule mit diesem Gesichtslappen sitzen muss. Das musste ich loswerden. Da hatte meine Frau darum gebeten, dass ich diesen Satz sage. Ich finde es unsäglich, dass wir Elfjährige maskiert in Gebäude zwingen, wenn so ein ganzes Stadion die Orgie erlebt. Aber es ist letztendlich, es war trotzdem schal und hohl. Aber du hast völlig recht. Dieses Unterbinden dieses Element, dieser Gemeinschaftserfahrung, der kathartischen Erfahrung. Was die probieren, ist ein bisschen zirzensig. Das war also Panem et Circenses, Brot und Spiele. Das heißt, also sozusagen Attrappen, aber ehrlich gesagt, es hat ja keiner Bock. Es war ja diese komische, ich sage immer Fußball-WM, Fußball-EM, da haben wir uns beide überhaupt nicht zu geäußert, dann war diese Olympiade, da hatte auch keiner, glaube ich, wirklich Bock drauf. Ja, und auch, ich glaube auch, dass die Freude an einer Bundesliga so nach und nach bröckelt und weil uns das nicht zu ich möchte das gar nicht diffamieren, das ist eine tolle Sache, so ein Stadionerlebnis, auch wenn man jetzt kein Bayern-Fan ist und deshalb eher selten gewinnt. Trotzdem kann man Ersatz.
Ich glaube, es würde ihr nie gewinnen.
Ja, stimmt ja gar nicht. Ja, gut, mal sehen, wie es weitergeht. Jedenfalls glaube ich, dass wir das uns nicht rauben lassen können, wenn wir das zu Hause machen. Das scheint mir wichtig zu sein. Und ich glaube,
ja, kein Widerspruch.
Mir geht es besser, seit ich mit meinen Jungs hier Harry Potter Spiele spiele. Ja, ich will ja keine Werbung machen, aber Kartenspiele. Ich liebe Kartenspiele. Ja, was machst du?
Du,
Schacht, wirklich?
Meine Tochter spielt ohne mich Gitarre, aber das liegt nur daran, dass ich keine Zeit dazu habe und ich nehme mir das jetzt einfach mal zu Herzen. So, Schach, das würde ich, ich habe ja demnächst ganz viel Zeit, das wieder extrem aufzufrischen. Ich habe sehr, sehr viele, nachdem ich das 20 Jahre nicht gemacht habe, wieder Nachhilfebücher und viele Partien hier liegen und sogar Apps gibt es da.
Oh. Also. Ich bin auch ausgestiegen. Ich habe ja damals, als man in die DDR gefahren war, musste man immer Zwangsumtausch machen und konnte ja dafür eigentlich nichts kaufen so richtig. Und ich habe mir eine ganz tolle Eröffnungsbibliothek gekauft. Da gibt es ja auch diese ganzen russischen Schachbücher. Also ich liebe die Bücher und ich habe sie ehrlich gesagt, ich war zu doof, ja, aber ich habe sie trotzdem gesammelt und habe es als Jugendlicher trotzdem nicht kapiert, worum es da ging. Aber
wie zu doof, die Eröffnung durchzuspielen?
Ja, das war mir immer so anstrengend. Ich war eher so ein romantischer Schachspieler. So. So. Ohne viel überlegen.
Alles Damen. Meine sind alles Damen.
Ja, sowas. Ja.
Okay.
Oh mein Gott.
Aber wir haben hoffentlich Zeit. Ne? Wir haben hoffentlich nicht Zeit. Das ist ja gerade der Punkt, nochmal zurückzukommen auf Katjas grundsätzliche Frage, wie werden wir nicht verrückt? Ein Hinweis ist ja gut. Spielen ist gut, sich irgendwie nochmal neu zu erzählen. Wir haben sicherlich Möglichkeiten und trotzdem, da kann ich auch nur aus meiner Situation, hier ist es ja zumindest so, dass ich vor die Tür darf. Und irgendwie haben wir mit Klammern mitgesprochen, bei uns war es schon vorher so, dass für uns war Quarantäne der Normalzustand, von daher ändert sich nicht so viel, außer dass wir jetzt einen dreifach Geimpften brauchen, der für mich zum Rewe fährt. Ja, und das ist ja das Einzige, was ich herstellen muss. Neben den Fragen, die natürlich meine Tochter genauso betreffen wie deine Kinder, also auch wenn sie schon ein bisschen älter ist, wie soll man denn bitteschön einen Führerschein machen unter 1G und so weiter und so fort. Mhm. Das sind eher die Fragen, die mich dann beschäftigen und wie werden wir dabei nicht verrückt?
Also, darf ich noch eine Geschichte erzählen?
Ja,
du hast das ja vorgeschlagen, dass das passen könnte. Nee, ich würde gerne von einem Verwandten was erzählen. Das passt vielleicht jetzt ganz gut, nämlich mein Onkel. Der hat 35 Jahre im Lockdown gelebt und ist nicht verrückt geworden. Vielleicht war er vorher
schon ein bisschen exzentrisch. Ich kenne ein Stichwort und ich stöhte es nicht, wenn ich rauche. Weil das ist ja so schön
in dieser Sendung. Der ist Raucher. Der versucht das geheim zu halten.
Ja, einfach das
der Raucher. Guck doch mal weg. Der genießt das Leben. Achtung, Achtung. Der hat jetzt gerade Spaß.
Erzähl du mal deine Geschichte
bitte jetzt. Bitte losmoralisieren. Der hat gerade Spaß. Das darf nicht sein.
So, du wolltest mir erzählen?
Ja, ich erzähle jetzt was. Genau, das ist der richtige Moment.
Ich kenne ein Stichwort.
Genau. Ja, dann erzähle ich das mal, weil es nämlich ganz aktuell ist. Ich hatte einen sehr spannenden Menschen zu meinem Onkel. Der war zunächst mal in der Biologie als promovierter Biologe bei der Entschlüsselung der DNA beteiligt. Das war in unserer Familie, die eigentlich aus eher einfachen Verhältnissen kommt, eine große Sensation. Und er galt immer so ein bisschen als Mischung aus Genie und Wahnsinn und ist dann aufgrund einer beruflichen Konstellation einfach seinen Job verloren, in eine Krise geraten und hat im Grunde seine gesamte Existenz aufgegeben und ist dann zu meinen lieben Großeltern gekommen, 1981, wo ich ihn auch gesehen habe. Und diese Großeltern, die hatten eine alte Schule gekauft, weil sie Flüchtlinge waren und so eine Dorfschule sich da irgendwie einrichten wollten. Und in dieser Dorfschule hat dann auch mein Onkel sein Leben gefristet und hat entschieden, dass er sich mit Papierkunst beschäftigt. Und zwar wollte er, ähnlich wie Immanuel Kant in der Philosophie das System allen möglichen Denkens formuliert hat, wollte er das System aller möglichen Papierfaltfiguren entwickeln und auch diese Entwicklung demonstrieren, indem er eigentlich alles faltet, was irgendwie nur faltbar ist. Und das habe ich erstmal mit einer gewissen Amüsement begleitet, habe auch gesehen, wie er da zwischen den Papierfiguren saß und hat da alles Mögliche gemacht und alle haben gesagt, gut, dass der eine Beschäftigung hat, der ist so ein bisschen Gaga oder so. Ich habe ihn immer geliebt und auch sehr ernst genommen. Als ich mit dem Studium begonnen hatte, hatte er mir einen großen Teil seiner Bibliothek überlassen, alle Philosophiebücher hat er mir gegeben, die sind hinter diesem Vorhang übrigens, aber weil das da unordentlich ist, darf das keiner sehen. Und das war immer ein spannender Gesprächspartner. Irgendwann wollte er mich nicht mehr sehen, aus welchen Gründen auch immer. Und ich habe ihn dann sehr, sehr lange nicht gesehen. Und 2016 ist er einsam verstorben, nach 35 Jahren im Lockdown. Und hat meine Mutter ihn gefunden, tot, allein in der Wohnung. Also er hatte keine Personaldokumente, er hatte keine Krankenversicherung, hat wirklich aus eigener Kraft gelebt. Und meine Mutter hat mir dann gesagt, du, der hat jede Menge Papierfiguren hinterlassen, die ganze Schule ist voll. Und ich dachte, ja, ruf mal den Altpapier an, das müssen wir alles vernichten. Und dann bin ich mit meiner Mutter da durchgegangen nach der Beerdigung und habe halt gesehen, dass es ein gewaltiger Kosmos an Werken ist, die wirklich einen erschlägt. Das beginnt mit Insekten, geht dann über Tiere, Vögel, Architektur, vieles, vieles andere mehr erschließt sich da, also Raum für Raum, als ob so ein Insektenschwarm über einem Haus sich irgendwie niedergelassen hätte. Und ich habe direkt gemerkt, das ist was ganz Kostbares, das darf ich nicht vernichten. Und habe tatsächlich dann noch, damals gab es noch öffentlich-rechtliche Medien, mit dem WDR in Verbindung gesetzt und die haben einen Kulturbeitrag daraus gemacht und es gibt auch einen schönen Podcast. Darf ich den bewerben hier?
Ja, wir werden es diesmal schaffen, was wir sonst nie schaffen, Links zu.
Sonst mache ich mal ein Foto auf unsere Homepage.
Also das kannst du auch, aber das heißt, Moment, das ist ja viel Information für mich. Erstens Links, ja, aber es gibt keinen, das ist ein Radio oder ein.
Genau, es gibt eine Radioseite. Es gibt eine Radioseite. Die Bilder werden
spannend.
Die Bilder werden spannend, genau, die gibt es auch. Das war sogar Grimme-Preis nominiert für den Online-Grimme, ganz knapp gescheitert. Und es gibt einen wunderbaren fünfteiligen Podcast, der heißt Der Weltenfalter. Das also gehört zu den erfolgreichsten Kulturbeiträgen des WDR. Weshalb ich das jetzt erzähle, ist, ja, das ist also einfach sehr, sehr anrührend, weil man einfach sieht, wie Menschen mit sehr, sehr bescheidenen Mitteln in größter Armut und in größter Isolation eigentlich doch ein karges, aber doch erfülltes Leben führen können. Also es war ein geistiger Selbstversorger, es war in jeder Hinsicht jemand, der ohne Einkommen gelebt hat, aber einen unglaublichen Ausdruckskraft in sich getragen hat. Und wenn ich das Haus betrete, dann ist das so, als wäre da eine andere Zeit. Also die Zeit ist irgendwie wie aus goldenem Bernstein oder so irgendwas. Die fließt langsamer. Man hat das Gefühl, hier sind keine Medien, hier ist keine Digitalisierung. Hier atmen die Papierfiguren irgendwie diese ganze gefaltete Zeit, die er da hinterlassen hat. Und wenn man dann ein bisschen in dem Haus stöbert, entdeckt man so Kisten mit aufgespießten Insekten, die er gesammelt hat, mit präparierten Tierschädeln, mit Mineralien. Das ist also wirklich der ganze Kosmos ist in diesem Haus. Also wirklich, Sie können sich die Bilder alle angucken. Das ist sehr beeindruckend. Und weshalb ich es erzähle, das Ganze wird nur noch 2 Wochen existieren. Ich werde Anfang September in einer dramatischen Aktion das Ganze zumindest einpacken und archivieren, um es dann einer möglichen Ausstellung zuzuführen. Es gibt auch eine Planung schon dafür. Aber es ist für mich ein ganz großer Schritt, weil ich eigentlich die Idee hatte, das als Museum zu erhalten. Und andererseits genau wusste ich, ich schaffe es nicht. Also spätestens mit Corona und den Finanzkrisen, die daraus resultieren, findet sich niemand mehr, der bereit ist, dafür irgendwie Geld herzugeben, sowas zu erhalten. Also es ist im Grunde was ganz Schlimmes, was ich da tun muss. Und zugleich, wenn ich es nicht tue, dann erledigt die Zeit das Ganze verfällt und es wird immer trister. Naja.
Aber du schmeißt es zumindest nicht weg. Also Nein. Das kommt jetzt nicht ins Altpapier, sondern Nein. du konservierst es insofern, dass du es jetzt zwar nicht als Museum, aber wir könnten es dann bei Zeiten aufbauen, das Museum. Und ihr habt es hoffentlich, gefilmt.
Ja. Ja, es gibt Filme und ich hoffe, es auch klappt. Es gibt einen uns gemeinsam bekannten Dokumentarfilmer, der nochmal da durchgehen wird. Mhm. Und dann wird es möglicherweise auch bei Oval Media zu sehen sein. Das würde mich sehr, sehr freuen. Aber es ist eine schlimme Sache. Ich hatte auch eine Zeit lang überlegt, ich verbrenne das einfach. Ich mache da irgendwie einen rituellen Akt draus, um das dann, wenn ich es schon nicht würdig erhalten kann, dann versuche ich es wenigstens irgendwie in einer dramatischen Aktion.
Nein, ja, ich finde die Zwischenlösung ist schon ganz gut, genau. Die du jetzt findest.
Ich weiß. Das wäre ganz viel schlechtes Karma gewesen. Aber andererseits, was will man da machen? Aber weshalb ich das erzähle, ist, dass es eine Form von innerer Durchhaltekraft gibt, die eben aus diesem spielerischen Umgang, die eben schöpferisch und nicht selbstzerstörerisch ist, einen Kosmos schafft. Ich könnte mir vorstellen, dass bei aller Einsamkeit da auch glückliche Momente waren, nämlich in dem Moment, wo du ein Werk geschaffen hast, von dem du weißt, das wird dich überdauern. Ich finde das einen tröstlichen Gedanken. Also warum werde ich nicht irre?
Also das ist ein melancholischer Gedanke, wenn ich ehrlich sein darf. Also ich verstehe.
Ja, aber in Krisenzeiten finde ich, ist melancholisches Glück schon besser als Depression.
Ja, oder? Das stimmt. Du hast ja recht. Ich folge dir ja auch. Aber das heißt, da dein Onkel ja alles schon gefaltet hat, was man falten kann, müssen wir jetzt noch die Alternativen. Also man könnte jetzt noch was aus Streichhölzern bauen. Das hat wahrscheinlich auch schon jemand gemacht. Ich verstehe die Idee. Hm. Ich empfinde das auch als tröstlich, aber ich sage, es ist nicht uneingeschränkt tröstlich, weil das heißt, als Rezept für die nun kommenden 6 dunklen Monate muss ich mir etwas überlegen, was dem entspricht, weil ich hier nicht mehr rauskomme.
Du wirst sicherlich ein hervorragendes Buch schreiben, vermute ich mal. Oder ein Drehbuch.
Ja, wahrscheinlich, oder?
Kennst du das nicht auch, wenn man mit sowas fertig ist, dass sich das toll anfühlt?
Was, ein Buch?
Ja.
Ja, ich ziehe das.
Und wenn du das in der Hand hast, dann kommt es vom Verlag und dann da gibt es tolle Bücher. Ich habe hier auch ein paar. Zum Beispiel kennst du diesen Sven Böttcher?
tu das mal weg. Den kenne ich.
Das ist super. Und wenn man das dann in der Hand hält, das ist doch toll. Ja, und das gilt auch für das einen Kuchen, den man.
Das finde ich jetzt überhaupt nicht abgesprochen. Habe ich auch sowas? Ja, ich kann immer ein Buch hochhalten.
Halt mal ein Buch hoch.
Burchard.
Also. Nein, der Burchard, der. Habe ich mal ein Buch von Matthias Buchholz?
Der lässt es schreiben. Der schreibt nicht. Er lässt das schreiben.
Um Gottes Willen. Seine
Leute für sowas.
Ja, der spricht lieber. Ja.
Nein, aber jetzt, das ist aber eigentlich, wenn du jetzt nicht, oder sag, wenn du noch irgendwo hin möchtest mit mir, dann nehme ich mit.
Nein.
Sonst würde ich jetzt gerade die Kurve kriegen wollen.
Ja, sagen, bitte.
Weil noch optimistischer werden und sagen, statt alles zusammenzufalten, außer Merkel würde ich gern zusammenfalten, aber sonst, also statt zu falten oder rote Punkte auf alles zu machen, sollten wir vielleicht auch nochmal über die Stiftung Schleswig-Holstein reden. Weil das ist ja vielleicht dann, das verbindet auch deine Fantasieideen und das Spiel und dann vielleicht sogar ein Fantasy-Ausblick nach vorne, weil ich habe.
Da würde ich kurz einen Satz noch sagen, damit das nicht missverstanden wird. So nach dem Motto jetzt hier, der Burchard spielt und uns Böttcher rettet unterdessen die Welt.
um Gottes Willen.
Ja. Nee, also das ist kein Ersatz für politisches Handeln. Das wäre problematisch, wenn ich sage, jetzt geht mal alle falten und ignoriert die politische Realität. Das wäre nicht der Gedanke, aber ich glaube, dass wir eine Balance brauchen. Nochmal hier Wege aus der Selbsthilfe. Dass wer nur politisch kämpft und sich niemals dessen vergewissert, woher die Kraft für diesen Kampf stammt oder wofür sich das Kämpfen lohnen würde, dass der sich einfach erschöpft. Also das ist der Punkt, glaube ich. Ich möchte jetzt wirklich den Eskapismusvorwurf, du hast mir den nicht gemacht, aber ich will nicht, dass der aufkommt. Deshalb völlig wahr, du hast recht, wir müssen das Zeug auch abräumen. Also das ist nicht meine Perspektive, jetzt vergesst den Kram und setzt euch alle hin und bastelt irgendwas, ne?
Nein, aber deswegen habe ich versucht jetzt an der Stelle, oder versuche es nochmal, das ist, weder rette ich die Welt, das ist diese Grauzone, in die ich mit dir jetzt rein möchte, also dass man, deswegen hast du zu Recht auch dieses eine Buch, ja, das kann man auch ganz gut lesen, weil das ist auch eigentlich reine Fantasy und Spielerei im zweiten Teil. Ich habe im ersten Teil versucht, Bill gerecht zu werden und zwischen den Zeilen steht hoffentlich, den wir letzte Woche mal angespielt haben, zwischen den Zeilen im größeren Endteil des ersten Teils steht ja eigentlich, was für ein finsterer Plan das ist und dass wir diesen Psychopathen entmachten müssen, schleunigst. So, ich habe ihn am Anfang versucht, es hat so getan, als würde ich ihn verstehen.
So wie letztes Mal.
Ja, im zweiten Teil ist es nur so, das ist ja in der Tat eine wahnsinnig kühne und naive und kindliche Vorstellung, dieses Team Mensch irgendwie in die Welt rufen zu können. Ich habe ausdrücklich gesagt, das geht erst nach einem Knall und einem Crash, genau. Oh, herrlich, super, ja, ja. Kann auch dazugehören. Das wusste ich, das ist ein sehr schmales Buch, also man sagt, wir leben jetzt, schreiben uns auf unsere Fahne Güte und bedingungsloses Grundvertrauen und wir schaffen die Politiker ab und würfeln das Parlament aus und so weiter, dass man dann sagen kann, pff, ja, witzig Sven. Und das, die gleiche Reaktion habe ich natürlich auch, wenn ich sage, wir wollen Schleswig-Holstein oder wir wollen das Saarland. Die erste Reaktion ist, ist ganz lustig, lustig.
Und die ehrlich gesagt, habe ich den am Anfang auch als Scherz.
Genau, und die genau. Zweite Reaktion ist in deinem Fall, dass man sagt, das geht ja sowieso nicht, das stimmt. Oder vielleicht kommt die dritte auch noch hinterher, dass man aber sagt, ja, aber eigentlich wäre das ganz cool.
Und die habe ich jetzt kurz häufiger. Ich bin jetzt kurz vor der dritten, deshalb würde ich heute gern mehr von dir hören dazu noch.
Ich bin dann, nochmal, das ist immer noch diese Grauzone, dass ich sage, okay, ich will nicht von der Realität jetzt behelligt werden, dass das ja realistischerweise betrachtet ja gar nichts wird und dass das nicht geht. Darum geht es mir überhaupt nicht, sondern dass man sagt, aber wenn wir, kennst diesen Satz von mir, wenn die Welt aus Marzipan wäre, dann würde ich jetzt schon sagen, wir haben uns hier auseinandergelebt, wir haben uns entzweit, ihr wollt euer Grundgesetz nicht mehr, ihr wollt mit Maske rumlaufen, ihr wollt ungeimpft ins Gas schicken und so weiter. Okay, in Frieden und Freundschaft, ich möchte ein anderes Land. Und ich muss auch gar nicht so viel bemühen, so viel Fantasie, weil es dieses andere Land annähernd zumindest eine ganz gute Basis mal gab. Und zwar bis Corona oder bis Frau Merkel kam und hieß Bundesrepublik Deutschland oder so. Da waren ganz gute Ansätze dabei. So, und da muss ich also jetzt gar nichts irgendwie herbeigeistern und sagen, ich will da jetzt wie eine neue Verfassung und eine Philosophenrepublik.
Darf ich an der Stelle mal gerade applaudieren? Ja. Das höre ich total mit großem Wohlgefallen.
Ja,
das ist schön. Ich würde es gerne auch nochmal begründen, warum ich das so gerne höre, weil natürlich die Gelegenheit für politische Utopien jetzt groß ist. Das heißt, wir können uns jetzt auch alles aus Marzipan träumen, aber wir hatten die Welt ja schon mal aus Brot und Wein. Das heißt, die Bundesrepublik gab es, war sicherlich nicht perfekt, aber die hatte all das, was wir heute vermissen, durchaus noch. Und sie hat den Funktionsbeweis erbracht. Im Unterschied zu diversen Utopien, die den erst noch erbringen und die toll klingen, die dann aber scheitern können. Und deshalb höre ich das so gerne. Entschuldigung, wenn ich dich unterbrochen habe.
Immer, immer gern. Also ich habe den Gedanken ja noch zu fassen nochmal. Das ist für mich eine Grauzone und nicht Sven geht jetzt voran und nimmt jetzt Schleswig-Holstein ein und das ist realistisch. Das ist mir erstmal völlig egal. Die Vorstellung zu haben, ob das im Spiel, im Roman, also nicht, das sind nicht nur negative Katharsis, gut, dass ich das nicht erlebt habe, sondern dass man erstmal diese Vorstellung entwickelt nach vorne und sagt, es ist doch gar nicht so kompliziert. Komm mal wieder auf den Teppich, wir haben völlig unterschiedliche Einschätzungen, wie gefährlich Covid ist, wie man mit sowas umgehen muss, wie man mit den Menschen umgeht. Ihr habt offensichtlich andere Fakten als wir. Also ich weiß, dass 99,9% dann eben daran nicht sterben und dass das gar nicht gefährlich ist. Und ihr wisst, dass man dafür ganz Neuseeland abriegeln muss, wenn ein Mensch auf dieser Rieseninsel krank wird. So, lass uns doch bitte zwei verschiedene Wohnungen beziehen. Lasst uns einen Weg finden, wie wir hier auseinanderkommen. Weil wir nehmen das Grundgesetz gerne mit, wenn ihr es nicht mehr wollt. Ob das dann Schleswig-Holstein wird oder das Saarland. Oder ob wir uns im Rahmen dieser Debatte erstmal auf Kleinstädte einigen oder große Reservate mit viel Hektar. Ich möchte nicht umziehen, ich find's nett hier, aber ich bin bereit, das zu tun, weil wenn das jetzt mal nicht in die Debatte kommt, diese Trennung, dann haben wir nie ein Argument oder wir haben eigentlich gar keine, was machen wir denn da? Wir sitzen da wie die Kaninchen vor der Schlange und sagen mit Frau Gero, also wir verlangen das Versprechen von allen Parteien, dass sowas nicht wieder passiert, wir sind da mittendrin. Ja, da werden sämtliche Parteien sich immer gepflegt kaputt lachen über diese Art von, das Opfer möchte irgendwas. Da muss das Opfer jetzt einfach mal sagen, ich möchte Schleswig-Holstein und ich habe 20 Millionen Freunde, die wollen mit. Und können wir das jetzt mal bitte besprechen, wie wir hier rauskommen? Mhm. So, also das nur mal als vorsichtige Anregung. Und die Stiftung Paradies Schleswig-Holstein finde ich ein gutes Stichwort. Da kommen wir nicht über Nacht hin und das ist dann ganz schwierig, weil hier wohnen ja auch Leute im Saarland oder Schleswig-Holstein, die das anders sehen. Aber man muss ja mal anfangen mit einer Forderung. und mit einer Vision und klar machen, so geht es nicht, Kinder. Ich finde nicht, bin nicht einverstanden damit. Sage ich dir ganz ehrlich, werde mich dafür ja auch nicht erschießen oder umbringen lassen, aber ich bin überhaupt nicht einverstanden mit dem Kurs, den die Mehrheit hier gegen die Minderheit fährt. Und denke, dann gebt uns ein Reservat.
Reservat, ne? Ich meine, da fallen einem natürlich historische Referenzen ein, die, also du würdest aber dann auch schon nicht sowas wie eine, na gut, aber ich finde den Gedanken so rund,
dass die Indianer, sogar die Indianer haben ein Reservat gekriegt. Ich meine, das war ja auch ihr Gebiet und dann kamen diese anderen Menschen, aber also ich würde jetzt nicht General Custer und die frühen Amerikaner für anständig halten, aber für ein Reservat hat es ja sogar da gereicht.
Also wir schippern ja heute wirklich wieder durch die Fettnäpfchen. Also wir waren kurz der Glorifizierung der Taliban entgangen. Der Taliban.
Ja, das tun wir nicht.
wir verlangen unserem Publikum ganz schön was ab, muss ich schon sagen. Also im Hinblick auf Differenzierungsfähigkeit, Humor und eben auch der Bereitschaft, mal was zu denken, was mit dem mit dem erzwungenen Realitätskonsens so richtig bricht, finde ich gut. Finde ich wirklich gut. Lass uns so weitermachen.
Ja, und ich glaube, unser Publikum verzeiht uns das hoffentlich. Wir nehmen weiter gerne Kommentare. Ich lese sie wirklich sehr aufmerksam. Und da wir ein sehr kleiner Kreis sind, wird ja auch keiner gezwungen, zuzugucken. Also wenn man das jetzt völlig absurd findet, gerne in Kommentaren oder sonst.
Ja. Es wird ja auch immer Niveaulose, habe ich gelesen. Ne?
Bei uns?
Ja.
Nee, banaler.
Banaler.
Ja. Wir können noch viel banaler.
Natürlich. Wir
nächstes Mal ganz Banales machen. Denken wir nochmal drüber nach.
Herrlich.
Okay, wir machen diesmal was Banales. Sehr schön. Bereiten wir vor und dann versieben wir es wieder, wie immer.
Wie jedes Mal.
Okay.
Oh, für heute haben wir genug geleistet, oder?
Ja.
Haben wir irgendjemanden nicht beleidigt? Haben wir noch irgendjemanden vergessen?
Na, das wird ja schwierig. Das,
ja, hast du gerade Indianer gesagt, glaube ich?
Scheiße,
lass uns schnell aufhören. Lass uns aufhören.
Ja, okay. Dann die Gruß an die indigene Bevölkerungen. Mach's gut. Bis dann.
Bis dann, mach's gut. War wieder herrlich mit dir. Tschüss. Danke.